Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Heute mit Laura Kingston. Und wenn Sie jetzt denken, die kenne ich ja noch gar nicht, dann haben Sie recht. Ich bin neu. Und das hier ist mein allererster Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Und gleich zu Anfang wird es ein bisschen anstrengend, denn wir klettern im Arco del Tiempo im mexikanischen Dschungel hoch. Entspannter wird es dann am Lago Maggiore, wo der Frühling mit der Blüte der Kamelie gefeiert wird. Danach geht es nach Weimar in eine Höhle. In der soll sich nämlich Goethe aufgehalten haben. Nicht als Dichter, sondern als Naturforscher. Und zum Schluss gibt's ein Fischbrötchen, nach einem Besuch der Alblick-Niederung in Schleswig-Holstein. Am Mikro für Sie, Laura Kingston. Und damit herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Der mexikanische Bundesstaat Chiapas im Südosten des Landes besteht fast nur aus Dschungel. Und es ist eines der ärmsten Gebiete des Landes. Touristen bringen Hoffnung. In Chiapas kann man berühmte Maya-Tempel und noch so einige andere Naturwunder entdecken. Eines davon ist der Arco del Tiempo, der höchste natürliche Steinbogen der Welt, den man nur zu Fuß erreicht. Marlene Thiele hat sich auf den Weg gemacht.
Es dämmert und die Zikaden zirpen immer schriller. Die letzten Kilometer ging es mit dem Auto über eine unebene Lehmstraße quer durch den Urwald. Jetzt ist es schon 7 Uhr abends, da treffen wir endlich Rigoberto. Er ist morgen unser Guide und zeigt uns heute den Schlafplatz für die Nacht. Die kleinen Hütten mit Bad und Doppelbett gehören der Gemeinde, sagt Rigoberto. General Cárdenas liegt mitten im Dschungel von Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat von Mexiko. Die Häuser hier sind einfach, die Menschen versorgen sich zum größten Teil selbst. Seit ein paar Jahren gibt es eine weitere Einkommensquelle, die Wanderung zum Arco del Tiempo. Das Trekking muss man mit einem der 4 zertifizierten Guides machen. An den rund 75 Euro verdient die gesamte Gemeinde mit. Rigoberto ist einer von ihnen. Nach einer Nacht voller Dschungelgeräusche treffen wir ihn am nächsten Morgen wieder.
Gehen wir los. Von hier sind es 6 Kilometer. Es gibt 3 Pausen, aber die müssen wir nicht machen. 2 Kilometer vom Ziel müssen wir uns einige Meter in die Schlucht abseilen. Alles gar nicht so kompliziert. Man muss aber natürlich vorsichtig sein.
Der Arco del Tiempo wurde 1959 entdeckt. Doch erst seit 10 Jahren gibt es Touristenführungen. Entsprechend ursprünglich ist der Weg noch. Am Anfang begegnen wir hin und wieder Einheimischen. Einer trägt Holz, ein anderer treibt eine riesige Kuh durchs Unterholz. Mein mexikanischer Freund Jody ist begeistert. Mein Spanisch ist noch nicht so gut, deshalb unterhalten wir uns in der Regel auf Englisch.
Stell dir mal vor, was die ersten Kolonialisten gedacht haben, die hier angekommen sind.
Es muss beeindruckend gewesen sein. Vielleicht auch ein bisschen gruselig.
Wie ein verzauberter Wald.
Wir machen eine Pause zum Trinken und Staunen. Je länger man ins Blätterdach schaut, desto mehr bilden sich Formen heraus. Eine Baumkrone wird zu einem Krokodil. Ein Stamm sieht von weitem aus wie ein Mammut. Gut, vielleicht spielt auch die Hitze eine Rolle. In Deutschland wandere ich ja wirklich viel, aber das hier ist etwas völlig anderes. Mein T-Shirt ist nass. Eine Mischung aus Schweiß und Luftfeuchtigkeit rinnt mein Gesicht hinab. Zum Glück gehen wir heute nur eine Strecke, denn wir werden im Arco del Tiempo zelten. Uns erwarten Glühwürmchen und vielleicht wieder eine Gottesanbeterin, so wie schon letzte Nacht in General Cárdenas. Übernachten heute nur wir da?
Kann gut sein. Die meisten gehen am selben Tag wieder zurück.
Und dann erreichen wir endlich den Arco del Tiempo. Ein 255 Meter langer und 180 Meter hoher Steinbogen, der mit diesen Maßen als einer der höchsten der Welt gilt. Es ist eine Schlucht und wir sind oben, blicken auf Felswände hinab, an denen Lianen hängen. Wir müssen jetzt hier herunter, allerdings mit einem Seil. Rigoberto reicht uns beiden je einen Klettergurt und Helm und gibt uns dann genaue Anweisungen, wie wir uns abseilen müssen. Für Jody ist das gar kein Problem, aber mir ist ganz schön mulmig. Statt mich einfach in den Gurt zu setzen, versuche ich in Felsmulden zu treten und so quasi hinabzuklettern. So sollte man das nicht machen. Dann zittern meine Beine, ich rutsche ab und bin endlich in der richtigen Position. Sanft gleite ich ins Wasser. Durch den Bogen fließt der kristallklare Fluss La Venta. So zahm wie jetzt ist er nicht immer. Deswegen kann man den Arco del Tiempo nur in der Trockenzeit, also im Winter und Frühjahr, besuchen. Aktuell reicht mir das Wasser an den meisten Stellen nur bis zur Hüfte. Im Wasser liegt ein massiver, toter Baumstamm. Der Baum wuchs ursprünglich oben, erklärt uns Rigoberto.
Wir haben ihn hier runtergebracht. Er war morsch und das Risiko war zu groß. Er könne unkontrolliert hinabstürzen.
Wir machen es uns auf dem Baumstamm gemütlich und schauen in den Bogen hinein. Zum Dach, das aussieht wie eine steinerne Kapelle. Oben drehen grüne Papageien kreischend ihre Kreise. In der anderen Richtung, am Flussufer, sieht man einen kleinen Strand. Dort sind schon die Zelte aufgebaut. Wir haben jetzt viel Zeit für die kleinen Dinge. Wir beobachten eine Spinne auf dem Baumstamm, die uns neugierig anschaut. Etwas weiter krabbelt eine grüne Raupe und viele winzige Termiten.
For me that is very exotic.
Termites?
Yeah.
Dann erkunden wir die Umgebung. Wir schwimmen flussaufwärts, durch den Bogen bis zum Ende und lassen uns dann von der Strömung zurücktreiben. Wir kommen wieder am Strand vorbei, aber schwimmen noch weiter, diesmal flussabwärts. Hier erreichen wir irgendwann eine Art Wasserfall. Wir setzen uns auf die großen Steine, durch die das Wasser hindurchrauscht. Als wir zurückkommen, liegen am Strand aufblasbare Kanus. 3 Männer sind gerade dabei, ihre Zelte aufzubauen. Später setzen wir uns alle am Lagerfeuer zusammen. Für mich reden Sebastian, Rafa und Angel netterweise Englisch.
Ich biete Expeditionen in der Natur an. Wanderungen, Wochenendtrips und längere Expeditionen. In Mexiko gibt es so gut wie keine Wanderwege. Wir versuchen, Mexiko zu einem besser begehbaren Ort zu machen.
Sebastian erzählt uns, dass er vor ein paar Jahren noch Consultant war, bis er sich endlich mit seinem Hobby selbstständig gemacht hat. Aktuell macht er ein Scouting für eine Kanutour und feiert gleichzeitig den Junggesellenabschied seines Freundes.
Wir haben vor 2 Tagen angefangen und haben noch 2 Tage vor uns. Und wir enden an einem der größten Staudämme Mexikos, am Ende dieses Flusses.
Die Männer sind ganz schön erledigt. Heute mussten sie gegen 15 Stromschnellen anrudern. Und als wäre das nicht genug, gab es immer wieder Stellen mit so wenig Wasser, dass sie die Boote streckenweise tragen mussten. Inklusive mehrerer hundert Kilo Ausrüstung und Essen. Doch die Strapazen lohnen sich, sagen alle.
Ich finde, je länger man an einem Ort bleibt, desto mehr entwickelt man eine Beziehung zu ihm. Das ist wie eine Beziehung zu einem Menschen. Es ist wirklich schön, den Fluss und den Canyon kennenzulernen.
Irgendwann werden die Pausen zwischen den Gesprächen länger. Wir vertiefen uns alle mehr und mehr in unsere Umgebung. Die Dschungelgeräusche sind in der Nacht wahnsinnig laut. Vögel kreischen, Zikaden zirpen. Gestern hat uns Rigoberto erzählt, dass es hier auch Jaguare gibt. Zum Glück höre ich keinen. Ansonsten leben hier auch Wildschweine, Gürteltiere, Waschbären und Dachse. Durch den schmalen Spalt der Schlucht haben wir ein bisschen Sicht auf den Himmel und unzählige Sterne. Und wir haben sogar auch Sterne hier unten. Glühwürmchen fliegen an den Felswänden entlang auf der Suche nach der Glühwürmchenliebe. Nach einer Weile verabschieden sich die Männer in ihre Zelte. Rigoberto sehe ich auch nicht mehr. Zeit zum Schlafen. Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt krabble, macht Rigoberto schon Frühstück. Tostadas, also getoastete Tortillas und Bohnenpaste. Kaffee gibt es auch. Wir haben Glück, sagt er. Normalerweise ist hier mehr los.
Samstag und sonntags kommen täglich über 100 Personen.
Sábado y domingo.
Jetzt unter der Woche sind es weitaus weniger Leute. Doch langsam füllt sich der Arco del Tiempo und nachdem sich nun schon die dritte Gruppe abgeseilt hat, wird es für uns Zeit für den Rückweg. Das Hinaufklettern ist nochmal eine extrem anstrengende Herausforderung. Dann sind wir oben und wandern zurück durch den Dschungel. Nach 2,5 Stunden erreichen wir hungrig General Cárdenas. Doch das einzige kleine Restaurant hat geschlossen. Also lädt uns Rigoberto zu sich nach Hause ein. Seine Frau kocht. Und so beenden wir diesen herrlichen Ausflug bei echter mexikanischer Hausmannskost und sind begeistert von so viel Gastfreundschaft. Die Menschen hier haben wenig. Die meiste Zeit arbeiten sie auf den Feldern. Viel verdienen können sie nur mit den Touren zum Arco del Tiempo und die Saison ist kurz. Doch obwohl ich es ihnen gönne, hoffe ich, dass nicht noch mehr Leute kommen. Denn sonst wird dieser Ort leider über kurz oder lang seinen Zauber verlieren.
Der Besuch im mexikanischen Chiapas hat sie nachdenklich gestimmt. Meine Kollegin Marlene Thiele war das.
Eres la ilusión que yo persigo. Eres bueno y maldito. Yo quiero tocarte y poder seguirte por doquier. Vámonos lejos. Vámonos lejos. Donde nadie me prohíba tu calor. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar. Yo te voy a robar un beso. Yo te voy a acercarme y poder contagiarme de tu ser. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu amor. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar. Te voy a robar un cucharadita de tu miel.
Ist eine Schönheit. Ihr zu Ehren wird seit 100 Jahren jährlich ein Fest gefeiert und mancherorts wird sie sogar als Königin bezeichnet. Die Rede ist nicht von einer Frau, sondern von der Kamelie. Die blüht jetzt gerade rund um den Lago Maggiore. In Mode und damit nach Europa kam die Pflanze übrigens erst im 18. Jahrhundert. Meine Kollegin Katrin Kühne hat eine Audienz bei der Königin in Tessin bekommen.
Ida Söllegi holt mich von der Dampferanlegestelle auf der größeren der beiden Brissago-Inseln ab. Sie liegen im schweizerischen Teil des Lago Maggiore, zwischen den Haltestellen Ascona, wo einst Konrad Adenauer seine Sommer verbrachte, und Locarno, das für sein Filmfestival berühmt ist. Wir aber sind auf den Spuren der Königin des Sees, besser seiner Seeufer, der Kamelie. Frühlingsbotin am Wasser, wenn oberhalb in den Bergen des Locarnese noch alles verschneit ist. Schon beim ersten Schritt auf die Insel empfangen mich üppige, weiß und rot blühende Kamelienbüsche. Sind die ersten Exemplare dieser aus Südostasien stammenden Familie der sogenannten Teestrauchgewächse hier angebaut worden, in der Region auf der Isola Grande, dem botanischen Garten des Kantons Tessin?
Ist eine sehr gute Frage, weil es gibt hier bei uns diese sogenannte Camellia sinensis, diese aus China stammende Camellia. Und jetzt, wir sind im Frühling, aber diese Camellia, die Pflanze für Tee, hat die Blütezeit erst im Herbst.
Hoch im Herbst? Aber es blühen doch jetzt im Frühling alle draußen im Garten und nicht im Gewächshaus. Das sind aber die Zierpflanzen der Gattung Camellia, die Art Japonica, erklärt die ungarisch-stämmige Gartenbauingenieurin. Allerdings wurde vor rund 20 Jahren Tatsache hier mit der Sinensis experimentiert. Fast so lange gibt es einen kleinen Teegarten auf dem Monte Verità in Ascona, wo seit 7-8 Jahren grüner Tee produziert wird. Ida Söllegi und ich trinken natürlich Tee auf der verglasten, säulengesäumten Veranda der Villa Empen, da es draußen tröpfelt. In den 1920ern hatte der reiche Hamburger Großkaufmann und Kunstmäzen Max Empen der verarmten Baronin Antoinette de Saint-Léger die Brissago-Inseln abgekauft und ihr Haus in dieses hochherrschaftliche Gebäude umgebaut, das heute Café, Hotel und die Verwaltung des Botanischen Gartens beherbergt. Doch zu unseren Kamelien.
Auch die Baronin hat schon einige angepflanzt, aber später wurden auch mehrere andere, als 1950 der Garten eröffnet wurde als botanischer Garten für das Publikum, hier gebracht, weil hier in diesem Klima ist sehr angenehm für diese Pflanzen.
Trotz ihres verführerischen Aussehens duften die Blüten der Japonica nicht. Im Gegensatz zu denen der Tessinensis. Oder? Doch, zumindest einige hybride Sorten weiß der Kamelienpapst von Locarno. Daniele Marcacci treffe ich nach meiner Rückkehr am Lungo Lago. Der Straßenzug am Seeufer der Stadt ist ein Blütenkorso aus Blumen, Azaleen, Rhododendren, Mimosen, Palmen, teils gelbblühend, ergrünenden Platanen und Kamelien. Um die 150 Jahre alt sind die Ältesten unter ihnen am zentralen Largo Zorzi, schätzt der vormalige Garten- und Grünflächenchef von Locarno mit seiner 40-jährigen Erfahrung. Wir sind nun am Ende der Seepromenade angelangt.
Willkommen im Kamelienpark von Locarno mit seiner außerordentlichen Kameliensammlung. Gelegen inmitten der Natur, sehr ruhig und direkt am Lago Maggiore, der auch Lago Verbano genannt wird. Für mich der schönste Ort von Locarno.
Begeistert sich der jetzige Präsident der Schweizerischen Kameliengesellschaft. Der Park war 2005 eröffnet worden und umfasst heute rund 15.000 Quadratmeter. Die Wege schlängeln sich wie ein natürliches Labyrinth vorbei an Feuchtwiesen, mit Brücken über zwei asiatisch inspirierte Teiche und hin zu lauschigen Sitzecken. Große Platanen und auch ein Ginkgo Biloba spenden den nötigen Schatten.
Der Park ist in mehreren Etappen erweitert worden. Momentan gibt es hier mehr als 1450 verschiedene Kamelien. Ungefähr 1100 haben wir katalogisieren und mit Namen versehen können. Und alle sind sie unterschiedliche Pflanzen.
65 erhöhte Kamelienblumeninseln können vom Besucher umwandert werden. Der kleine Pavillon beherbergt alljährlich im Frühling zur Festa delle Camelie eine Ausstellung von spektakulären Schnittblumenarrangements, die von der prächtig gedeihenden Kamelienhecke zum benachbarten Tennisplatz geerntet werden. Die Kameliensträucher draußen sind bis zu 7-8 Meter und können bis zu 11 Meter hoch werden. Kamelia-Mania, was für eine Vielfalt, sogar an einem Strauch, an Farben von Weiß über jede nur vorstellbare Rosé-Nuance bis zum kräftigen Rot, das rare gezüchtete Gelb inmitten der intensiv grünen, wie lackiert wirkenden Blätter.
Hier macht alles die Natur, der Wind, die Bienen. Die Spezialisten, Züchter, nehmen den Pollen und kreieren so ihre Kreuzungen. Wenn man dann Papa und Mama kennt, kann man ihnen den Namen geben.
Liebevoll streichelt Daniele Marcacci seine zarten Blumenbabys, deren Namen vielfach weiblich sind. Grace Kelly oder Marie Antoinette, Schneewittchen und Dagmar Berghoff. Manche spielen Mimikry und kommen als Rosen oder Nelken daher. Die seidigen bis samtigen Blüten sind getüpfelt, gestrichelt, gerüscht mit Röckchen, haben ihre feinen Staubfäden einzeln dazwischen versteckt oder als Bällchen oder Knöpfchen in der Mitte, wie die karminrote Pillnitzer. Voller Stolz verkündet Kamelienpapst Marcacci:
Abbiamo praticamente due figlie della Camelia di Pillnitz.
Wir haben hier auch zwei Töchter der berühmten Kamelie vom Schlossgarten Pillnitz zu Dresden. Unser Freund Matthias Riedl vom Kamelienschloss Zuschendorf-Pirna hat sie uns geschickt.
Sie sind jetzt bereits stattliche 2-3 Meter hoch. Der 9-Meter-Baum in Pillnitz zählt mit seinen geschätzt 250 Jahren zu den ältesten Kamelien der westlichen Welt. Während sie dort im Winter durch ein bewegbares Gewächshaus geschützt werden muss, bieten das subtropische Klima und der leicht saure Boden hier ideale Bedingungen für das Gedeihen der Frühlingskönigin des Lago Maggiore.
Katrin Kühne war das vom Lago Maggiore, wo gerade die Kamelie in voller Blüte steht.
Thank you.
Und vom frühlingshaften Tessin reisen wir gleich nach Deutschland. Zuerst zu einem sagenumwobenen Denkmal, dann in eine Höhle nach Weimar und ganz zum Schluss lassen wir uns an der Ostsee eine steife Brise um die Nase wehen.